Kopfzerbrechen. Willkommen bei Kopfzerbrechen, unserem Podcast mit Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute mit den Fragen: Welche Rolle spielen eigentlich die 10 Minuten vor einer Einheit? Und ist Hoffnung die neue Achtsamkeit? Ja, lieber Alex, so wie immer hast du und habe ich, wir beide jeweils eine Studie rausgesucht, die wir irgendwie spannend finden und für unsere Arbeit, aber auch unseren Alltag irgendwie relevant finden. In deiner, hast du mir im Vorgespräch gesagt, geht's um diese 10 Minuten vor einer Coaching- oder Therapieeinheit. Was genau hast du denn da mitgebracht? Welche Infos hast du da für uns?
Genau. Also es geht darum, dass man sich angesehen hat, wie die 10 Minuten vor der Stunde den Erfolg der Therapieeinheit bzw. des Prozesses mitgestalten. Und zwar hat man den Therapeutinnen und Therapeuten eingeladen, so 10 Minuten davor auf die Ressourcen und Stärken der Klientin zu fokussieren, sofern man die gewusst hat natürlich schon, beziehungsweise am Anfang sehr, sehr allgemein. Man könnte auch sagen, ein Ressourcenpriming hat hier stattgefunden. Das heißt, man hat sich wirklich sehr darauf konzentriert, ganz, ganz easy mit Imagination, was kann die Klientin gut, was zeichnet die aus, was hat sie schon überwunden, und hat dann festgestellt, dass es den Therapieerfolg maßgeblich beeinflusst. Das hat man die ersten 5 Einheiten, Das hat man die ersten 5 Einheiten gemacht, und es wurde dann gemessen bis zur 20. Einheit mit einer Kontrollgruppe sozusagen, wo man den Therapeutinnen und Therapeuten nichts vorgeschlagen hat, konkret vor der Stunde zu tun. Und das Ergebnis war, dass die Klientinnen und Klienten dann für sich wahrgenommen haben, dass die therapeutische Beziehung viel besser ist, stabiler, dass es leichter war, auf die Ausnahmen zu fokussieren, und dass dadurch auch das Ergebnis ein besseres war.
Super spannend und klingt eigentlich sehr simpel, oder?
Genau. Das ist das Schöne an dieser Idee, beziehungsweise auch an der Studie, dass es natürlich eigentlich sehr simpel ist. Es kostet nicht viel, es kostet auch nicht unmenschlich viel Zeit. Es ist einfach so, dass es auch aber aufzeigt, wie wichtig die therapeutische Haltung ist. Ja, also um so ein bisschen auch sich jetzt die Frage zu stellen, wie können wir jetzt was daraus generieren für unsere Arbeit mit Menschen, ist es so, dass es eigentlich so ein bisschen den Beginn der Stunde verschiebt, und man kann sagen, die Haltung wirkt, also die Haltung ermöglicht dann einen anderen Rahmen in der Stunde und auch was die Beziehung angeht, und beeinflusst natürlich dann bis hin zu, welche Frage stellen wir im Coaching und in der Therapie, was fällt uns auf was fokussieren wir mehr, und dadurch laden wir natürlich dann auch die Klientinnen und Klienten immer wieder ein, da leichter mitzugehen.
Wie würdest du sagen, gelingt es dir, auch wenn du es schon mal ausprobiert haben solltest, das unterstelle ich dir jetzt einfach einmal natürlich, das wirklich gut in deinen Praxisalltag zu bringen, gell? Wir sind ja dann doch manchmal auch ziemlich durchgetaktet, eine Person kommt nach der anderen, manchmal sind die Pausen nicht so riesengroß dazwischen, zwischen diesen Einheiten. Also wie würdest du sagen, kann es gut gelingen, das optimal für sich selbst dann auch zu nutzen, zugunsten der Person, die dann kommt?
Ja, das ist ein guter Punkt. Danke, es ist natürlich für viele Kolleginnen und Kollegen total weltfremd bzw. unrealistisch, das jetzt vor jeder Stunde diese exakt 10 Minuten umzusetzen, weil wir teilweise natürlich dann sehr getaktet arbeiten. Was ich persönlich mir da rausnehme und auch umsetze und mit deinen Worten, was mir dann irgendwie gelingt umzusetzen, ist, dass man das einerseits natürlich kürzer machen kann. Also ich glaube, bei der Studie ist es gar nicht so relevant, dass man das 10 Minuten macht, sondern einfach eine innere Haltung erzeugt. Also im Hypnosystemischen ist die Haltung ja sehr wichtig. Ja, das ist ja auch eine Einladung an mein Gegenüber, die vielleicht ein bisschen auch aufzunehmen. Das heißt, es reicht in Kürze zu schauen, wie positioniere ich mich, also auf was möchte ich fokussieren, mit welchen Fragen gehe ich rein, was interessiert mich, was dem Menschen vielleicht auch zwischen den Stunden gelungen ist. Und ganz spezifisch macht es natürlich Sinn, das ist jetzt ja kein großes Geheimnis, denke ich, auch in den Aufzeichnungen zu schauen, was ist in der letzten Stunde schon gelungen, was könnte da Zwischenzeit passiert sein, was sind so die größeren Meilensteine, die da schon erreicht wurden, wie wirkt der Mensch auf mich, was bringt die Person mit, und sich da 1-2 so Situationen rauszupicken und mit denen dann vielleicht aber auch zu starten in der Stunde, ist oft ganz spannend, weil das die ganze Stunde trägt.
Ja.
Es macht ja einen riesen Unterschied, mit welcher Frage ich dann auch reingehe, und das wiederum könnte die Stunde dann schon ganz gut tragen.
Ja, aber das heißt, du könntest dir auch vorstellen, diese Erwartungshaltung, diese positive, das, worauf du vorher fokussiert hast, woran du gedacht hast, dann die Stärken, Kompetenzen, Ressourcen der Person, mit der du dann arbeiten wirst, dass du das auch zum Thema machst am Anfang der Stunde. Höre ich dich da richtig?
Genau. Also ich manchmal stelle mir die Person auch vor und denke so dran, okay, wie würde ich die jetzt beschreiben? Was weiß die von sich noch nicht? Was ich aber schon sehe, ja, oder was kann sie im Moment schwer sehen. Mhm. Und dann gehe ich auch in diese Haltung, in diese Stunde und starte dann, wenn es natürlich passt, das passt ja nicht in jeder Stunde, starte dann auch dementsprechend mit so einer Frage. Ja. Also wenn wir die Ausnahmen vorannehmen, schon ein bisschen vorwegnehmen, dann ist der Fokus natürlich mehr da und es, wie wir wissen, lädt dann natürlich auch das Gegenüber ein, mehr nach Ausnahmen zu schauen, nach Stärken, nach Ressourcen, was gelungen ist, was schon gut ist. Und wo wir hinwollen.
Das heißt, der Raum, den du dadurch eröffnest, ist auch ein anderer, als wenn du dir denken würdest, um Gottes Willen, das ist so ein großes, schweres Problem, das ist schwierig zu lösen.
Ja, also erfahrungsgemäß ist es enorm, ein Riesenwirkfaktor, nicht selbst beeindruckt oder zu sehr beeindruckt zu werden von der Schwere eines Problems. Ja? Nicht zu verwechseln natürlich mit dem Leidensdruck, den die Leute erleben, das sollte man jetzt nicht runterspielen, aber so die Idee zuzuhören und dann da vielleicht auch mit, weil die Klientin strahlt ja auch Einladungen aus sozusagen, ob sie sendet Einladungen, das heißt, sehr oft sind wir dann versucht, da mitzuschwingen und sagen, ja, das ist aber wirklich eine Katastrophe und naja, ob es da noch was Besseres gibt und da sehr, sehr bewusst bei sich zu bleiben und durch diese kleine Übung oder Vorstellung davor auch zu schauen, die Klientin oder den Klienten immer wieder darauf hinzuweisen, durch Fragetechniken, durch andere Methoden, da ein bisschen auch die Haltung zu vertreten, in dieser Leichtigkeit zu bleiben. Unbeeindruckt zu sein von der Schwere ist etwas, was mir zum Beispiel sehr, sehr oft rückgemeldet wird als hilfreicher Faktor nach einer Therapie.
Ja. Und ich denke auch sofort an das Wort Erwartungshaltung, oder? Also wenn ich mit diesem Fokus in die Stunde hineingehe und die Erwartung habe, dass da jemand da ist, der oder die ganz viele Ressourcen zur Verfügung hat, werde ich wahrscheinlich auch andere Dinge weiterbringen, oder?
Genau. Also Erwartungshaltung, total spannendes und wichtiges Thema. Und aus meiner Sicht ist die ganze Therapie eine Erwartungshaltung. Also wie kann man einen Rahmen oder einen Kontext schaffen, in dem der Fokus sich wieder auf diese Dinge richtet, also positive Zukunft, die Möglichkeit, Lösungen zu finden, also ein bisschen kreativer zu sein, andere Perspektiven anzunehmen. Und das ist ja nur Erwartungshaltung. Ja? Also wie du sagst, das ist im Negativen, wenn Leute sich als depressiv erleben, natürlich ist es so gesehen eine negative Erwartungshaltung, die das Ganze erschwert. Eine Idee über die Zukunft sozusagen, die vorweggenommen wird, die negativ ist, aber umso wichtiger dann sozusagen eben eine Brücke in der Therapie zu ermöglichen, dass man sagt, ich strahle eine positive Erwartungshaltung aus und die kann man gegenüber dann vielleicht einmal ausprobieren oder mit übernehmen und neugierig sein. Also Neugier und positive Erwartungshaltung ist, glaube ich, ein super Grundrezept für eine gute Coaching- oder Therapiestunde.
Ja, super spannend. Was würdest du sagen, wie verändert es auch unseren Alltag, wenn wir uns das ab und zu bewusst machen?
Ja, genau, das ist dann der nächste Punkt, der ja sehr wesentlich ist für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sagt, gut, was mache ich jetzt, wenn ich nicht therapiere?
Absolut, aber auch für uns,
und,
oder?
Ja, oder auch für uns, genau. Also was machen wir dann, wenn wir rausgehen aus der Praxis? In dem Fall ist es natürlich, könnte man sagen, aufgelegt, das für sich zu nutzen und zu sagen, ja, das nehme ich mir einfach mit und wende es auch an persönlichen Gesprächen an. Also wie mache ich das, wenn ich weiß, ich habe ein Beziehungsgespräch, ein wichtiges, oder in der Firma oder in der Familie. Also immer, wenn ich weiß, es wird rhetorisch jetzt sozusagen ein bisschen dichter oder ich möchte gut kommunizieren, dann ist so mein Takeaway von dem Ganzen ist, dass die Leute sich dann zu sehr versteifen auf den Inhalt. Also was möchte ich sagen, was möchte ich rüberbringen? Und diese Studie zeigt auf, dass es da noch sehr viel Potenzial gibt, sich mal eher auf die innere Haltung zu konzentrieren. Ja? Das heißt, wie möchte ich jetzt meinem Gegenüber, wie möchte ich da ins Gespräch gehen? Ja, mit welcher Stimmlage, mit welcher Körperhaltung, wie möchte ich mein Gegenüber sehen? Und die Sache ist, es macht einen riesen Unterschied, wie ich mein Gegenüber halt sehe vorab. Ja? Also wenn ich schon reingehe und natürlich in einer eher defensiven Haltung wird da was anderes entstehen, als wenn ich zum Beispiel, wenn ich davor ein paar Minuten mir Zeit nehme und sage, okay, für was mag ich die Person? Was kann die gut? Was haben wir für schöne Erinnerungen? wo hat die Person mich vielleicht schon mal unterstützt, auch im Privaten. Und da eine kleine Imagination machen und dann ein Gespräch führen, glaube ich, könnte einen spannenden Unterschied machen.
Ja, wenn du jetzt sagst, kleine Imagination machen, wie würdest du es anwenden für dich?
Also im Privatbereich, wie würde ich es anwenden? Ich würde mir die Person vorstellen, also ganz, ganz simpel. Ich glaube jetzt, man muss da keine große Trance-Induktion vollziehen, sondern alleine mit einer Emotion sich jemanden vorstellen, ist ja schon extremst trance-induzierend. Ja, also ich fokussiere dann auf die Person, gehe ein paar Ideen oder Erinnerungen durch. Also was habe ich Schönes an Verbundenheit erlebt? Gibt es einen gemeinsamen Urlaub? Gibt es eine Situation, wo die oder der mir schon mal geholfen hat, wo es überraschend gut war, etwas oder auch etwas, das ich an dieser Person extremst schätze. Ja? Und auf diese Dinge zu fokussieren, aus meiner Sicht zumindest, ermöglicht dann einfach einen guten Grundstart, ein Gespräch zu führen, weil man die Dinge nicht schon negativ vorwegnimmt.
Ja, was mir dazu auch noch einfällt, ist, gell, vielleicht auch manchmal so eine kleine Liste anzulegen oder mir 3, 4 solche Momente oder Stärken oder Dinge, die ich an der anderen Person mag, aufzuschreiben. Also wenig überraschend rede ich natürlich immer wieder auch übers Schreiben und Schreibprozesse und wie die wirkungsvoll sein können, weil ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, auch mit KlientInnen, aber auch mit mir selbst, dass wenn ich gefordert bin, es immer in der jeweiligen Situation zu machen und es mir zu überlegen, das erfordert relativ viel Anstrengung eigentlich. Und wenn ich eine Liste irgendwo habe oder irgendwo ein paar Punkte stehen habe, schon zu einer bestimmten Person, dann tue ich mir leichter, weil dann kann ich mir die Liste einfach hernehmen. Ist nur eine Ergänzung eigentlich, gell? Also auch einmal sowas zu notieren. Und es gibt ja auch Personen, da wissen wir, mit denen verhandeln wir immer wieder. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es auch dann ressourcenschonend für uns wieder ist, wenn wir uns irgendwo schon mal Stichworte aufgeschrieben haben und einfach dann diese Stichworte hernehmen können, um nicht jedes Mal frisch drüber nachdenken zu müssen. Das wäre jetzt noch was ich da noch dazufügen würde.
Ja, perfekt, genau. Das kommt dann aus deiner Ecke sozusagen und ist natürlich eine tolle Idee, das natürlich zu verschriftlichen, weil du es dann, wie du sagst, immer parat hast. Du kannst es dir dann immer wieder hervorholen, dich dann leichter daran erinnern. Das ist natürlich ganz toll. Man könnte natürlich jetzt auch so weit gehen und sagen, in welcher anderen Lebensbühne ist, also schätze ich diese Person, also man kann das jetzt, glaube ich, extremst komplex auch angehen oder wofür verhält sich die Person so, aber ich denke jetzt mal für den Kontext, den wir heute besprechen oder vielleicht auch für Leute, die nicht vom Fach sind, ist das Schöne an dem, dass es einfach, glaube ich, sehr einfach ist. Ja? Also vorstellen, erinnern, niederschreiben, so wie du sagst, sind einfach Methoden, um zu schauen, wie kann ich da in einer entspannten oder stimmigen Art und Weise in ein Gespräch gehen, dass die Stimme passt, dass meine Haltung passt, dass ich auch zulassen kann, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und ich denke, dann ist da schon viel passiert.
Ja, und ich denke jetzt gerade, wenn ich mir das so vorstelle, wie du es beschreibst, dass es natürlich auf mich auch wirklich einen Effekt hat im Sinne von, ich könnte mich dann auch deutlich wohler fühlen in diesem Gespräch und das sich wieder positiv auswirken kann auf das, was ich im Gespräch dann möchte, oder?
Genau. Das erzeugt ja dann diese Feedback-Loops, dass es ja nicht nur darum geht, dass ich jetzt die Person anders wahrnehme und der jetzt unterstelle, dass die toll ist, sondern dass ich mich ja dann wohler fühle, so wie du sagst, vielleicht entspannter, wenn Entspannung gewünscht ist, entspannter fühle, sicherer fühle, ein anderes Auftreten habe. Also das zieht dann Kreise, die dann, glaube ich, in sich im Idealfall verstärkend sind. Ja, aber so mit der Quintessenz, mit der Quintessenz wirklich jetzt mal nicht nur auf das Gesagte zu fokussieren, sondern halt auch zu schauen, wie möchte ich das rüberbringen, wie geht's mir dabei und für was schätze ich mein Gegenüber, wenn ich was finde, zumindest. Ja, genau.
Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich ein bisschen bemüht, findet man meistens.
Dann man findet es auf jeden Fall leichter, wenn man sich bemüht.
Wenn man es wirklich will. Genau. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein Ding, wenn ich ein schwieriges Gespräch erwarte, tue ich mir mit dem Wollen vielleicht manchmal ein bisschen schwer, könnte ich mir vorstellen. Was meinst du?
Ja, natürlich. Das schon, ja. Also die Motivation sinkt dann vielleicht oder ich tue mir schwerer, etwas zu finden. Deswegen denke ich, sind das jetzt einfach aus meiner Sicht Anregungen. Es ist natürlich jetzt nicht so gedacht, dass jeder Mensch, der ein bedeutsames Gespräch führen muss, da jetzt irgendwie eine Stunde vorher Ölkreidebilder malt von der Person und sich super drauf fokussiert. Es ist auch okay, einfach so, wie man es sonst macht, in ein Gespräch zu gehen, aber nur so als kleiner Anreiz oder Input, das ist ja so quasi unser Ding, ja, unser Format, wäre das sicher eine Sache, die man dann noch ergänzen könnte oder erweitern könnte.
Genau, einfach zum Ausprobieren als Inspiration wollen wir das anbieten.
Genau. So wie halt auch die 10 Minuten vor der Stunde für Therapeutinnen, wie gesagt, haben wir aufgefasst, nicht immer umsetzbar sind, aber um das geht's nicht. Ich glaube, es ist einfach eine wichtige Erinnerung zu schauen, wie starte ich meine Stunden und kann ich da was verbessern, kann ich da was tun, dass es mir in den Stunden ja auch dann besser geht und das Outcome besser wird. Genau.
Ja. Ja. Gibt's dazu noch irgendwas, was du gerne teilen würdest?
Also ich bin im Endeffekt, ich merke gerade, wunschlos glücklich. Ich glaube, wir haben die Message rübergebracht. Und ich würde es jetzt einfach an der Stelle abrunden und das Ganze umdrehen und würde dich fragen, ja, was du so über deine Studie erfahren hast oder was es da zu teilen gibt.
Ja, ich glaube, die passt inhaltlich eh wirklich gut zu deiner, weil es in der, die ich rausgesucht habe und die ich spannend fand, um Hoffnung geht. Mhm. Und Hoffnung und Erwartungshaltung, gell, kann ja irgendwie auch eng verknüpft sein miteinander. Die Studie, um die es bei mir heute geht, die stammt aus 2024 und aus South Carolina. Und da wurden Mitarbeitende aus der Musikbranche begleitet. Also die Ergebnisse wurden jetzt präsentiert, 2024. Begleitet hat man die schon davor, nämlich während der Corona-Pandemie. Und man hat sich angeschaut im Vergleich, wie wirkt Hoffnung und wie wirkt Achtsamkeit auf diese Personen. Die waren ja stark eingeschränkt, die konnten ihre Berufe nicht ausüben in dieser Zeit. Und da wurde in mehreren Wellen, also zu mehreren Zeitpunkten erhoben, wie sich Hoffnung oder Achtsamkeit ausgewirkt haben. Und was die mit psychischem Wohlbefinden, mit ihrem Arbeitsengagement oder auch mit dem Stressempfinden irgendwie zu tun hatten. Mhm. Und da wurde auch geprüft, inwieweit hängen da so positive Gefühle damit zusammen. Und die Ergebnisse sind relativ eindeutig gewesen. Nämlich, dass Hoffnung über den gesamten Zeitraum, wo man das immer wieder abgefragt hat, ein sehr, sehr starker Faktor dafür war, dass Menschen engagierter bei der Arbeit waren und dass sie ein bisschen widerstandsfähiger wurden und dass sie auch weniger Stress erlebt haben. Achtsamkeit dagegen war nicht ganz so stark oder beständig in diesen Zusammenhängen zu zeigen, also die Auswirkungen davon. Ja, Achtsamkeit hat ja ganz oft so diesen Fokus, dass es sehr ums Hier und Jetzt geht, dass man sehr aufs Hier und Jetzt fokussiert, sehr ins Hier und Jetzt geht, die Vergangenheit und die Zukunft so ein bisschen beiseite lässt, was manchmal sehr, sehr hilfreich sein kann, um zur Ruhe zu kommen. Und man hat aber gezeigt in dieser Studie, dass Hoffnung einen starken Einfluss auf die Motivation haben kann. Also das heißt, die Leute, die mehr Hoffnung hatten, die sind auch eher, lapidar gesagt, in die Gänge gekommen. Also die waren motivierter, Dinge zu probieren, motivierter irgendwie Sachen zu tun, also aktiv zu werden. Ja? Das heißt, es wäre einfach gescheit, neben Achtsamkeit, die, glaube ich, eh schon ganz oft auch einfließt in unsere Arbeit, auch die Hoffnung ein bisschen mehr zu kultivieren.
Mhm. Das ist spannend. Das heißt, ich höre jetzt raus, das hat auch was mit der, also wieder mal mit Erwartungshaltung zu tun natürlich, aber auch was die Zeitachse geht, oder? Also wie, wenn man sagt, okay, Achtsamkeit ist ja mehr so, ich beobachte, was sich jetzt gerade so in mir tut oder wahrnimmt und wenn du sagst, okay, Hoffnung ist da aber nicht unwesentlich und vielleicht sogar geeigneter, um ins Tun zu gehen, ist der Fokus dann wieder auch mehr in die Zukunft gerichtet.
Genau, also ich glaube, was es wirklich gezeigt hat, ist, dass die zwei Sachen beide jeweils irgendwie hilfreich sein können, aber auf unterschiedliche Art. Also die Achtsamkeit wirklich, dass ich eher in eine Ruhe, in eine Entspanntheit finde im Hier und Jetzt, aber dass die Hoffnung dieses aktivierende, motivierende Element noch dabei hat, das die Achtsamkeit nicht leisten kann, offensichtlich.
Okay, super. Und jetzt die Preisfrage natürlich, wie würdest du es denn in der Praxis umsetzen? So in deiner Arbeit?
Ja, in meiner Arbeit. Geht es natürlich immer wieder auch um Szenarien, wie kann es denn gut werden, also auch um Zuversicht und Hoffnung. Wir schreiben natürlich viel über Zukunftsszenarien, logischerweise, aber ich denke mal, auf Hoffnung kann man natürlich auch in Gesprächen oder mit anderen Methoden gut setzen. Ich glaube, dass allein dieses Vorhaben auch, ich suche mit meiner Klientin, meinem Klienten auch Gründe für Hoffnung. Ja? Also was sind denn in den letzten, weiß ich nicht, Wochen, Tagen, heute Gründe gewesen, warum ich vielleicht hoffnungsvoll sein kann, dass es gut wird, dass es besser wird, dass ich mein Ziel erreichen kann, dass wir dorthin fokussieren und das auch wirklich uns präsent herholen, halte ich für tatsächlich, also auf Basis dieser Studie, für eine sehr spannende und hilfreiche Sache.
Das heißt, einerseits könnte man, wenn ich das richtig verstanden habe, sagen, du würdest die Leute einladen, sich vielleicht auch mit Erinnerungen oder schon vergangenen Situationen zu beschäftigen, in denen Hoffnung auch wirklich wichtig war, oder? Also so, wo es schwierig war und dann aber doch was Gutes entstanden ist.
Zum Beispiel, genau. Oder auch so die kleinen Gründe im Tag zu suchen, wo es vielleicht wirklich um Hoffnung, also um was Hoffnungsvolles geht. Also auch die Aufmerksamkeit dort wieder hinzulenken. Mhm. Ja. Es gibt immer wieder kleine Momente oder kleine Gesten von jemandem oder kleine, weiß ich nicht was, auf die man oft dann gar nicht schaut, ja, die aber wieder Hoffnung, der Hoffnung einen Boden geben, würde ich so gern sagen, ja, weil es gibt viele Sachen, wo wir merken, ah, vielleicht könnte es doch wieder besser werden oder ah, das gibt mir jetzt gerade eben Grund, ein bisschen zuversichtlicher zu sein und ah, das ist vielleicht so ein erster Hinweis schon, dass ich in die gewünschte Richtung unterwegs bin und dass man die nicht übergeht, sondern dass man die wirklich sich bewusst macht oder vielleicht auch einmal aufmerksam sucht miteinander, ja, und um zu schauen, hey, wo sind denn die? Gibt es die wirklich nicht oder sind die eh irgendwo, aber ich habe sie bisher nicht wahrgenommen?
Also wie in der Hypnosystemik so oft eine Fokussache, oder? Also wie kann man das Gegenüber einladen, den Fokus der Aufmerksamkeit wieder auf die Ausnahmen zu richten, auf die kleinen Momente im Alltag, die schon gut funktionieren, die Hoffnung stiften, die zumindest ein bisschen die Idee aufweichen, dass da so die negative Sichtweise wieder aufs Morgen übertragen wird, oder?
Genau, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und apropos positive Gefühle oder so, wie du es gerade genannt hast, wir wissen aus dieser Studie auch, dass es einen engen Zusammenhang gab. Also Leute, die sich ein bisschen positiver fühlen können, haben wieder mehr Hoffnung. Wer mehr Hoffnung hat, kann sich wieder ein bisschen besser fühlen. Das heißt, manchmal ist auch hilfreich, das noch ein bisschen auszudehnen und zu schauen, wo sind denn freudvolle Momente? Wie kriege ich wieder ein kleines bisschen mehr Freude in meinen Alltag? Ja, weil je mehr ich mich dadurch dann wieder besser fühle, desto leichter ist es dann auch wieder Hoffnung zu haben. Das ist ein bisschen so ein Kreislauf. Ja. Das heißt, da könnte man an unterschiedlichen Dingen ansetzen. Ja. Also entweder diese Hoffnungsmomente sich anschauen und gut herholen oder auch die freudvollen Momente stärken und wieder ein bisschen suchen oder wieder ein bisschen mehr integrieren in meinen Alltag, um dann wieder hoffnungsvoller sein zu können. Ja. Und ich glaube, das Zweite, was die Studienautorinnen auch gemeint haben in ihren Schlussfolgerungen ist, dass man gut definieren darf oder schauen darf, was ist denn gerade eigentlich das Ziel und was ist wichtiger, ja, also mal in die Ruhe zu kommen im Hier und Jetzt oder eben eher in die Aktivität zu kommen und dann fokussiere ich vielleicht mehr auf die Hoffnung. Mhm. Und es kann einfach natürlich fein sein, beides miteinander zu kombinieren. Also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, das eine ist in jedem Fall besser als das andere oder umgekehrt, sondern es hat einfach beides was für sich und kann beides wirkungsvoll sein. Aber ich glaube, gerade in unserem Job ist es manchmal vielleicht auch gescheit, mir zu überlegen, was ist denn gerade das Wichtigste für die Person, mit der ich gerade arbeite.
Also ist es zieldienlich, oder? Also
ist es zieldienlich, genau. Das ist so unser schönes Wort aus der Hypnosystemik, die uns beide ja verbindet.
Genau.
Zieldienlich als Begriff, den der Gunter Schmidt geprägt hat und den wir sehr gerne verwenden. Ja, ist es zieldienlich oder was davon ist gerade zieldienlich, ja, für das Erwünschte?
Absolut richtig. Weil ja, wenn man es weiterdenkt, auch Hoffnung ja nicht immer zieldienlich sein muss, oder? Also wenn ich jetzt in einer vielleicht sehr destruktiv erlebten Paarbeziehung bin und die sich einfach von Hoffnung getragen weiterführt sozusagen, dann kann Hoffnung manchmal ja auch in dem Sinn dann zum Beispiel nicht zieldienlich sein, dass sich was verändert.
Ist jetzt, absolut, ja, völlig richtig.
War jetzt in dieser Studie sicher nicht der Punkt, aber um es ein bisschen über den Tellerrand zu denken, kann Hoffnung manchmal ja auch eine Ressource sein und manchmal nicht. Und da ist es umso wichtiger zu schauen, was will die Klientin oder Klient, oder?
Völlig richtig. Und ich denke mal, deshalb auch vorher schon die Formulierung, das mit dem Boden. Also ich glaube, Hoffnung braucht immer einen Boden. Ja, also ist Hoffnung berechtigt? Gibt es wirklich Hinweise, dass sich irgendetwas in eine erwünschte Richtung verändern kann? Oder hat sie eigentlich keinen Boden? Mhm. Und das ist schon wichtig, gerade dieses Beispiel in den Paarbeziehungen, das du da ansprichst, eine bodenlose, unter Anführungsstrichen, Hoffnung oder eine Hoffnung, die keine Basis hat, die kann mich natürlich auch wahnsinnig gut in schwierigen Situationen halten. Also da ist sie einfach eine, die nicht erfüllt werden wird. Mhm. Ja? Und die kann eben alles andere als zieldienlich sein, weil sie mich in etwas halten kann, wo ich eigentlich schon längst rausgehen sollte vielleicht.
Genau, ja.
Aber deshalb ein bisschen der Hinweis, schon auch, wenn wir auf die Hoffnung fokussieren, ein bisschen zu überprüfen, ist es eine Hoffnung, die eine Basis hat, die einen Boden hat. Genau, deshalb ein bisschen der Hinweis zu Gründe suchen. Ja, wo sind die Gründe, die aber wirkliche Gründe sind, hoffnungsvoll zu sein?
Ja, das erinnert mich auch an den Dr. Yapko, den amerikanischen Hypnotherapeuten, der ganz gerne Wie-Fragen und unterschiedsbildende Fragen stellt, weil er sehr prozessorientiert arbeitet und der macht das dann auch ganz gern, dass er dann sagt so, ja, wie würden Sie denn unterscheiden zwischen sinnvoller oder gerechter Hoffnung und einer Falle sozusagen. Also wie kann man das unterscheiden lernen? Und wenn die Leute sich dann sehr schwer tun am Anfang, da für sich klare Antworten zu geben, dann ist das oft ein guter Hinweis darauf, dass da halt was zu holen ist therapeutisch, weil man es vielleicht bis jetzt noch nicht getan hat. Und umso wichtiger ist es da halt zu schauen, ist Hoffnung dann mehr desselben oder habe ich wirklich, so wie du sagst, einen Boden oder gute Gründe dafür, dass es dann jetzt beim nächsten Mal anders ausgehen könnte.
Auch, ganz genau. Ja, also und das dürfen wir gut begleiten und überprüfen mit den Leuten, mit denen
genau,
wir arbeiten.
Genau.
Auf jeden Fall.
Und ja. Apropos Leute, jetzt gibt es uns und andere ja auch im Privatleben und da gibt es ja noch viel mehr Menschen. Was wäre denn so deine Idee? Wie würdest du es denn so privat oder im Alltag umsetzen?
Ja, also ich glaube, dass wir es uns immer wieder herholen dürfen, dass wir die Hoffnung kultivieren dürfen. Das kann man gut auch miteinander tun, indem man ein bisschen herumträumt miteinander. Was wünschen wir uns, worauf richten wir unsere hoffnungsvollen Gedanken oder unsere Sehnsüchte? Wie könnte es denn mal werden? Und das für sich selbst natürlich auch allein zu machen. Und dann bin ich ja, also jetzt wiederhole ich es schon wieder, gell, ein großer Fan von Dinge mal aufzuschreiben. Manchmal ist es schön, irgendwie auch so Szenarien zu zeichnen von, wie hätte ich es denn gern zu einem bestimmten Zeitpunkt, was wünsche ich mir? Und das kann man wunderbar auch schriftlich machen, sich den Text dann einmal hernehmen, gerade auch für Momente, in denen es mir ein bisschen schwerer fällt, hoffnungsvoll zu sein oder zu bleiben. Und was ich aber auch wichtig finde, ist, diesen Zusammenhang mit den positiven Gefühlen nicht zu vergessen. Mhm. Ja? Und das geht ja so Hand in Hand, ja. Also gut darauf zu achten, was macht mir Freude, welche kleinen Dinge. Ich weiß, das ist schon oft zitiert und oft genannt und oft empfohlen, aber die Studie bestätigt es einfach einmal mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns diese kleinen positiven Gefühle im Alltag, dass wir auf die einfach nicht vergessen. Ja, und ich glaube, da können wir uns alle irgendwie so an der Nase nehmen, dass wir es auch wirklich tun, weil das ist dieses Wissen, wo wir sagen, ja, eh schon tausendmal gehört, aber es dann wirklich auch umzusetzen, dass wir uns dafür vielleicht ein kleines bisschen bemühen. Also das nehme ich mir auch vor, natürlich, gell, um da auch in meinem Alltag das natürlich präsenter zu haben.
Und ist auch eine schöne Einladung an alle, die zuhören sozusagen, oder? Also mit den Mitteln, die man dann hat oder wie auch immer man es umsetzen möchte, da einfach immer wieder zu schauen, auf was fokussiere ich und sehr auf auch, wie du jetzt gesagt hast, zu schauen, was gibt mir positive Gefühle. Das klingt ja alles ganz wichtig.
Genau, und was ich ganz wichtig finde, und ich glaube, dass auch unserer Haltung, unserer beider Haltung entspricht, ist, dass daraus aber auch kein Stress entstehen soll, gell? Ich glaube, das ist noch so die Krux an der Geschichte, dass man also all das, was wir da so anbieten oder wenn wir reden über kleine Freuden im Alltag etablieren oder sie wahrnehmen, dass das nicht an 365 Tagen im Jahr genau gleich sein muss oder kann eigentlich, gell? Weil es gibt Tage, da fällt es mir leicht und es gibt Tage, da ist es ein bisschen schwieriger und das muss alles in Ordnung sein. Also wir wollen da nicht Stress verbreiten, sondern einfach die Inputs geben und das gelingt manchmal besser, auch mir und dir wahrscheinlich und manchmal gelingt es nicht so gut und diese Tage vergehen dann aber auch wieder. Aber es manchmal so auf dem Schirm zu haben, dass Hoffnungsmomente irgendwie was Motivierendes haben können, ich glaube, das können wir alle ganz gut brauchen.
Ja, würde ich unterschreiben. Auf jeden Fall. Ja, so wie du sagst, man soll sich nicht schuldig fühlen oder inkompetent, nur wenn man es nicht hinbekommt, sich gut zu fühlen, oder?
Also ja, das oder ist, unter Druck, gell? Ja. So nach dem Motto, ich könnte alles jeden Tag beeinflussen, weil das ist einfach halt auch nicht so.
Genau. Okay, ja super.
Wunderbar. Du, dann werden wir selber ganz viel ausprobieren, gell, von dem, was wir da jetzt besprochen haben. Und ich bin sehr hoffnungsvoll für eine nächste Folge und bin schon gespannt, was du mitbringen wirst das nächste Mal.
Ich ebenfalls, ja. Dann bedanken wir uns mal fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal.
Genau, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, baba.
Kopfzerbrechen.